Herzlich willkommen zum Stenish NBA Podcast Playoff Edition Woche 3. Ich bin Leo.
Ich bin der Ricky. Heute und Leo und ich immer ein bisschen die Playoffs recappen und nachher werden wir einen Draft machen zu den hässlichsten Jumpshots in der NBA.
Bro, Schweizer Segment wird wieder mal nicht diese Woche, glaube ich.
Nein, Sonntag, Bro. Sonntag.
Sonntag.
Das habe ich mir eingeschrieben. Knicks Pacers Game 4, halb 10, habe ich mir sogar gemerkt.
Okay. Ich bin auf der Woche.
Samstag haben wir auch halb 10 Thunder Mavericks. Mhm. Für die, die Samstagabend nichts zu tun haben. Aber, sonst nichts.
Sonst nichts. Es hat irgendwie auch nochmal, was hat es noch? 4 Serien jetzt?
Also, es hat noch 4 Serien, ja. Eben, das geht schnell, hä?
Wir können noch 50% von der Spiel schauen oder von der Serie schauen sogar.
Ja.
Yes. Wollen wir dann direkt. Machen wir. Willst du direkt in der Timberwolves Nuggets Situation hineingehen oder wollen wir vielleicht noch alles
weg? Ja, wenn wir das gerade anfangen. Oder?
Wir haben ja noch.
Wir haben ja mit noch, Fire.
Ja, komm.
Also, Leo und ich haben heute über das geschrieben. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Nuggets da schlechte Karte haben, um es mal leicht auszudrücken. Also, sie haben beide Heimspiele verloren. Timberwolves haben beim zweiten Spiel ihren Starting Center nicht gehabt und beide Spiele sind nicht einmal knapp geworden. Also, ich glaube, das letzte hat 20 Punkte Abstand gehabt im letzten Viertel und das andere ist auch nicht knapp geworden. Ich habe wirklich das Gefühl, es wird ein Sweep. Mini hat jetzt zwei Spiele daheim vor sich. Wenn es die gezeigt hat, haben sie 4-0 gewonnen. Der Leo meint,
Bro hat Monty gemacht, oder was?
Der Leo meint, ich bin ein bisschen so ein Sweep-Hype-Beast geworden, was ich dich ja vorher schon mal genannt habe. Aber ich habe wirklich das Gefühl, sie schaffen es, aber man muss auch sagen, Mini spielt total gut zusammen. Sie haben Spieler, die von ihre Rolle kennen. Sie haben nicht Spieler, die zu viel versuchen zu machen und der Edwards und der Towns wissen auch, dass sie so ein bisschen die Scorer sind, die auch viel den Ball werfen und sie machen das auch. Es ist einfach eine gut zusammengebaute Mannschaft und ich finde auch Jaden McDaniels und Naz Reid sind sich wirklich am zeigen in den Playoffs. Also ich finde, Naz Reid hat wirklich seinen Six Man of the Year Award bewiesen in dem Sinn in den Playoffs und McDaniels hat auch das Statement von Anthony Edwards von wegen, ja, they have KD, but we have Jaden McDaniels auch bestätigt. Leo, dein Take dazu?
Ich preface mit, ich glaube auch, dass die Timberwolves die Serie gewinnen werden. Ich sage einfach nicht, es wird ein Sweep. Wir haben die zwei, ich bin natürlich vorher, das Wochenende haben wir selbst gepostet, aber wir haben die unsere Predictions endlich gepostet. Wir sind, ich weiß, zwei Wochen später gewesen. Aber trotzdem, ich habe dann noch die erste Round der Results noch reingeslippt. Und wir hatten beide Nuggets gehabt. Also wir haben eigentlich beide Nuggets in den Finals.
Ja.
Und ich sage, ich bin jetzt nicht mehr so treu an meinen Predictions. Also ich flippe jetzt eigentlich. Ich glaube schon, Team Rose gewinnt. Ich glaube, es wird eher eine 4-2-Situation. Es will mich nicht enttäuschen, nicht surprisen, sagen wir so. Wenn es jetzt 2-2 endet, nach diesen vier Spielen. Ich glaube auch, dass Team Rose es gewinnen werden am Ende. Aber ich glaube, es ist nicht so knapp. Bis jetzt haben Timberwolves alles perfekt gemacht auf Defense. Also sie haben wirklich, ihre Defense ist brutal. Sie haben Jamal Murray aus dem Flow gebracht. Sie haben sogar Jokic aus dem Flow gebracht. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich habe ganze 3-4 Jahre von Jokic starten. Ich habe noch nie einen Jokic so rattled gesehen. Und es stimmt auch, Jokic hat auch ein bisschen so halbherzig gespielt gegen die Lakers, aber ich habe das Gefühl, jetzt sind sie wirklich am Versuch, sind wirklich frustriert und sie geben wirklich 100% und es funktioniert einfach nicht und deswegen werden sie mehr frustriert und ich glaube, ein kleiner Reset, ein paar Tage Pause wird gut sein, um dann mit neuen Schemes vom Coach Karl Malone den dritten Spiel gewinnen bei den T-Wolves und dann mal schauen, was passiert. Ich erwarte jetzt eine Nuggets-Reaktion, vor allem auf der Schema-Seite, auf der Coaching-Seite, also sie sind wirklich die extreme Probleme gehabt. Sie haben nichts können kreieren von ihrer Set-Offense, weil Timberwolves so gut vorbereitet sind und so gut disrupted haben. Und du hast einen anderen Key-Contributor vergessen, das ist Nikhil Alexander Walker. Er und seine Defense von Jamal Murray ist wirklich brutal gewesen. Also wirklich Props, Chapeau an die Timberwolves Defense. Ich habe vorher gesehen, die Timberwolves Defense auch ohne Gobert. Nein, Timberwolves Defense mit Gobert, ich habe sie geschickt, sind auf einem Defensive Rating von 78. Das heisst, sie geben 78 Punkte auf pro 100 Possessions. Das ist nichts. Also die schlechteste, die schlechteste Offense letztes Jahr, also eigentlich die Grizzlies, die am schlechtesten gespielt haben, offensiv, haben 105 Punkte oder 160 also Offensive Rating. Das heisst, wirklich, das ist so, das ist etwas, was wir noch nie gesehen haben.
Das ist wirklich sehr wenig, ja.
Das ist 78, oder 77 ist wirklich nichts. Das, also wie viele Spiele endet mit 77 Punkten? Fast keine.
Ja, das ist so.
Und das ist, ja, also für mich Props an Tim Rose, Props an am verletzten Chris Finch. Und sein ganzer Staff. Dann, auf der anderen Seite gehen wir einen Schritt zurück. Wir haben ja Clippers Mavs gehabt, das war ja noch nicht fertig gewesen, oder? Und jetzt haben wir es fertig.
Jetzt ist es fertig.
Jetzt Mavs hat gewonnen. Jetzt haben wir Mavs so durchgekommen. Genau. Von wirklich, ich finde, Doncic ist ja nicht mal Elite gespielt, wenn ich das so sagen darf. Aber ja, sie haben es durchgeschafft und jetzt mal schauen, was sie mit den Thunder machen. Ich glaube, das wird. Ich glaube, Thunder, also Mavericks, haben wir nicht so in Confidence im Field. Irving hat sehr gut gespielt. Ich finde, Doncic hat noch ein Level Up machen. Mal schauen, ob der Level Up effektiv macht.
Gesundheit.
Danke. Ja, ich bin eben allergisch zu viel Offense. Also ich wollte sehr viel Defense. Und das
ist Defense,
ja.
Ich bin also gespannt, wie es dort rauskommt, weil. Ich finde, OKC ist rein vom Talent her die bessere Mannschaft. Aber eben Kyrie hat wirklich schon alles gesehen, die Playoffs. Doncic auch nicht mega viel, aber sicher mehr wie ein Shea, wie ein Chet, wie ein Jalen Williams. Und ja, ich denke aber schon, dass OKC durch wird kommen. Aber ich habe das Gefühl, es wird recht back and forth sein da, weil ja, also gleich Doncic, Irving, zwei sehr, sehr gute Spieler. Was ich auch spannend wird finde, ist ein bisschen der Battle zwischen Shea, Doncic und Irving. Weil es geht ja auch darum, wer sollte in First Team mal NBA schaffen, wer nicht, wer ist da. Weißt du, so wer ist eigentlich besser? Ich habe das Gefühl, Shea ist so ein der Jüngere, so, was ich noch ein bisschen beweisen muss. Doncic, Irving eher ein bisschen die, die schon den Raum bekommen haben.
Du meinst, Irving hat einen Shot auf First Team mal NBA?
Nein, Doncic. Doncic und Shea.
Ja, also Irving.
Irving nicht, nein. Und eben, jetzt kannst du für den Shea jetzt noch ein bisschen extra Motivation sein und ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich call mal Dallas in, OKC in 6, das habe ich auch am Anfang predicted, ich bleibe bei dem. Aber ich muss sagen, Dallas hat mich wirklich nicht beeindruckt gegen die Clippers. Also die Clippers haben sehr choked, haben oft auch ohne Kawhi gespielt. Was sie dann ironischerweise aber gewonnen haben, wenn sie ohne Kawhi gespielt haben. Aber ja, die Mavs auch sehr oft hinten drin gewesen, irgendwie noch ein Comeback gemacht. Also.
Ja. Das, also ich würde gerne das ansprechen, was du gesagt hast mit der Playoff-Experience, wo ich immer so ein bisschen reinmenschene. Und ich meine, Thunder haben kein Problem gehabt gegen Pelicans und Pelicans haben nicht so viel Playoff-Experience gehabt. Aber dann, ich wollte das mal menschen so im Parallel mit den Pacers. Weil Pacers, Bucks, ja, Pacers haben gegen Bucks gewonnen, Bucks sind recht short-handed gewesen. Aber wir kommen gerade heute, wo heute Morgen für uns Pacers nicht das erste Spiel gespielt ist. Mhm. Und Pacers haben das Spiel, meiner Meinung nach, wegen der Lack of Playoff Experience verloren. Sie haben ein bisschen Pech gehabt mit den Schiris, aber auf jeden Fall, sie haben sich sicher nicht geholfen in den letzten 2-3 Minuten. Und ich glaube, das ist da, wo wir Playoff Experience sehen. Und nichts haben sie, also. Nichts, auch eine Mannschaft, die durchgekommen ist, 4-2, wo wir eigentlich noch nicht gesagt haben, dass also dort ist, damn, Bro, Nix haben gegen Sixers gewonnen.
Ich bin sehr, sehr glücklich, ja.
Aber, ja, wenn wir direkt transitionen zum Pacers Nix, weil Pacers haben Nix out-rebounded, sie haben ihre eigenen Grid and Grind gespielt, sie haben sehr viele Turnovers geforced, sie sind sogar am Leader gewesen und dann haben sie einfach alles, ich sage choked, das ist nicht ein schwerer Wort, I'm not taking it lightly, sie haben es gechoked in den letzten 4 Minuten.
Also kurze Correction, out rebounded, stimmt nicht, insgesamt
out rebounded. Out offensive rebounded, hat sie
stimmt auch nicht defensive. Offensive 8-7 für New York, defensive 32-25 insgesamt gibt das 40-32 Rebounds. Aber ich gebe zu so, Pacers haben halt so gespielt, haben New York so viele spielen lassen, dass sie halt viel Säckchen müssen, was ja nicht so New York-Style ist. Also Indiana und New York haben zwei komplett verschiedene Offenses. Indiana spielt sehr, sehr viel auf Fast Breaks. New York spielt sehr ein langsames Tempo-Offensiv und verleiht sich viel auf ihre Defense. Und ich habe viel den Kontrast auch gesehen, wenn jetzt New York geworfen hat und sie den Schuss nicht gemacht haben, hast du wirklich selten gesehen, wie Indiana langsam den Ball führt hat. Entweder New York hat den Offensive Rebound geholt und sie haben nochmal versucht, oder Indiana hat halt den Rebound geholt und sie sind sofort höher. Haben gerade den Ball führen geworfen, gerade führen gesackt und versucht schnell zu scoren, bevor sich eben die New York Defense kann sozusagen einrichten, weil das ist eben das Ding, wenn, ich habe das auch gemerkt, wenn Indiana mal langsam führen kommt, oder eben halt wenn New York scored und halt Indiana langsam führen kommt, sie haben wirklich Mühe, bei einer gesetzten Defense von New York zu scoren. Und ich habe wirklich der Einzige, der da ein bisschen Energie gebracht hat, ist Siakam mit seiner Erfahrung. Und irgendwie überraschenderweise
TJ McConnell.
TJ McConnell, ja.
Ja, ja, for real.
Wie der Flat Reacts nennt in Somebody's Geography Teacher. Das gibt wirklich so ein bisschen so Vibes.
Begleiter, Alter.
Ja, aber ich gebe zu, also es hat mich jetzt echt confident gemacht, das Spiel, weil wir haben wirklich so ein bisschen die Clutchness, die Erfahrung, die wo Indiana nicht hat. Mhm. Und halt auch, dass wir dass Indiana halt so gut gespielt haben, dass sie immer noch nicht gewonnen haben, gibt mir auch so ein bisschen Vertrauen. Also okay, wenn jetzt TJ McConnell nicht gerade Career Night hat und vielleicht ein anderer, der nicht Jalen Brunson heisst, bei New York auch mal etwas trifft, dann könnte es vielleicht auch sogar einen Blowout-Win mal geben.
Mhm. Ich habe interessant gefunden, dass sie Precious Achiuwa unironisch in der Hand. Auf einem,
ja.
neben, er ist ja nicht Center gewesen, er ist ja reingekommen mit Hartenstein und mit Mitch Robinson.
Ja.
Auf einmal. Und das habe ich interessant gefunden, weil wenn du denkst, also Pacers sind eigentlich, haben keine Bigs zum Verteidigen, wo du Angst hast, Isaiah Jackson und Miles Turner. Ja, Miles Turner hat gut gespielt, also nicht super gut, aber er hat schon gut gespielt. Ja, ich habe es eine interessante Auswahl gefunden. Ich habe gemeint, vielleicht machen sie so eine 2-3-Zone, aber auch dann, ja, ich weiß, Pascal Siakam ist ein guter Penetrator und so ist er nicht Mist, aber irgendwie habe ich gefunden, ist jetzt auch genau gleich wie vorher können machen, einfach ein Rim Protector und dann die Dreier so heavily contesten von hinten. Ich glaube, das hat auch so als Funnel funktioniert. Gut, sie haben auch gewonnen, von dem muss ich auch nichts sagen, aber das ist auch etwas, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe es interessant gefunden, dass
ja,
sie mit den also zwei Big Line-Up pro sind.
Es ist, glaube ich, nicht mehr, dass er zwei Big spielen wollte. Es ist halt mehr, du hast eigentlich mit der 9-Man-Rotation geplant in den Playoffs, mit noch Randall und Bogdanovic. Die zwei hast du aber nicht. Also ist New York halt sehr oft ein 7-Man am Runnen, was halt sehr knapp ist. Das ist wirklich belastend für die Spieler. Josh Hart hat, glaube ich, alle 48 Minuten gespielt gegen Indiana. Und ich habe vielleicht das einfach gemacht, um einfach den anderen Spielern ein bisschen Rest können zu geben und nicht aus taktischen Gründen. Minuten, ja. Und eben, ich hab die Schuhe hat wirklich mehr gebracht, einfach um den anderen mal einen Schnaufer zu geben, wie mehr aus taktischen Gründen. Weil
okay,
du hast es gesehen, in Game 5, Game 6 gegen Philly, wo es wirklich wichtig ist, hat er ihn nicht reingetan. Weil ich wollte ihn nicht, ich finde Mitchell Robinson und Dings. Und eben offensiv bist du komplett gestanden, weil alle unsere drei Centers können nicht werfen. Mitchell Robinson gar nicht, Achiuwa und Harden haben vielleicht so einen Babyhook inside the paint, aber außerhalb von der Free-Throw bin ich jetzt auch nicht so confident mit diesen zwei. Und wenn du beide drin hast, du killst einfach die Spacing. Von dem her, Achiuwa ist wirklich eine Notlösung gewesen.
Okay. Ja, finde ich interessant.
Ja, das zu dem.
Okay.
Wolltest du noch eine Prediction abgeben insgesamt? Wie denkst du, wird die Serie enden?
Also, ich glaube, 4-1 wird nichts. Das ist mein Vibe.
So, okay. Ja, ich hätte auch gesagt, ich will Game 3 verlieren und dann gehen sie nächste 2.
Mhm. Dann würde ich noch gerne Cavs Magic ansprechen. Also, das ist eine Serie, die man nicht erwartet. Also, ich habe es als langweilig sozusagen gelabelt und so. Aber das letzte Spiel war wirklich geil, gewesen, Game 7. Es war zu unserer Zeit, gerade am Sonntag. Ben Carroll einfach so 23 Punkte droppt in der ersten Hälfte oder so in etwas, oder im ersten Quarter, ich weiß auch nicht mehr gerade. Er hat extrem hot angefangen und dann hat er einfach alles angefangen zu bricken. Auf der anderen Seite Donovan Mitchell, der genau das Umkehrte gemacht hat. Er hat sehr schlecht angefangen und dann sehr gut geendet. Aber natürlich in der NBA ist es halt interessant, wie du endest und wie du anfängst.
Mhm. Wow, schön gesagt, hä?
Ja, hast du gesehen, Bro. Ich habe studiert. Aber ja, also das ist mein erster Input. Mein zweiter ist, Cleveland ist auch nicht so eine funktionale Mannschaft, habe ich gefunden. Es ist, ich finde, das Jahr mehr wie andere. Vielleicht ist es auch, weil man mehr Spiel schaut. Und das stimmt auch, weil letztes Jahr haben wir eben keine League Pass investiert. Aber es hat gewisse Spielmannschaften, die halt gewinnen. Und du meinst, so, wie haben sie das gewonnen? Sie haben es eigentlich ein bisschen so rausgeharzt. Sie haben nicht zu ihrem Potenzial gespielt und so. Aber wir haben die erst gewonnen. Und das ist das, was zählt. Und jetzt werden sie gegen Celtics angehen, wo irgendwie 4 oder 5 Tage mehr Rest gehabt, wie sie haben. Heute Abend für uns. Ich finde, es wird interessant. Celtics ohne Porzingis.
Mhm.
Und ich wollte jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, eine Conspiracy Theory geben oder so eine Conspiracy Theory-Idee. Das ist nicht so mies, aber ich habe gedacht, wäre es nicht besser, wenn Celtics und Cavs, weißt du, Celtics so ein bisschen tanken, damit sie eine längere Serie haben, damit der Porzingis vielleicht für das Conference Finals reinkommt.
Ah, du meinst vielleicht ein Spiel absichtlich verlieren?
Ja, genau.
Dass halt die andere Serie später anfängt.
Genau.
Ja, also ich weiss, wo du herkommst, aber ich habe das Gefühl, das ist sehr ein gefährliches Spiel. Also vielleicht, wenn du 3-0 voraus bist, kannst du vielleicht ein Game werfen. Aber also wenn du dann 2 Games wirfst und dann Game 6 auswärts hast und dann das verlierst, dann ist einfach Game 7 und das willst du glaube nicht.
Aber Game 6 hast du zuhause, oder? Weil du bist Celtics.
Nein, Game 6 nicht. Deswegen sage ich, wenn du 2 wirfst, vielleicht kannst du vielleicht noch werfen. Aber 2, also ich glaube, das zweite musst du dann schon wieder all-in gehen, weil... Weißt du, wie blöd siehst du nachher aus, wenn du extra tankt hast und dann verlierst? Also das
wird, meinst du, ich sehe nicht am Joe Mazzulla meine Taktiken?
Ich will es nicht machen. Ich habe du wirst für immer gemimt. Und das ist natürlich das Wichtigste im Leben, ob du gemimt wirst oder nicht.
Okay, ja, das stimmt.
Aber ich weiss schon, was du meinst. Das Ding ist, es ist ja glaube unklar, wie lange der...
Es steht week to week.
Eben, das ist...
Week to wings ist.
Krass gutes Zeichen.
Nein, auf jeden Fall. In jeden Fall nicht. Cavs, aber ohne Jared Allen letztes Spiel. Mal schauen,
aber er ist noch questionable angeblich. Also, ja. Aber ich finde es wirklich schade, wie viele Spiele verletzt sind. Ich weiß, das hast du schon letztes Mal gesagt, aber immer wieder. Und eben Porzingis und Jared Allen sind Spieler, die sich während der Postseason verletzt haben. Also, ja, wirklich schade. Wirklich schade.
Ah, noch etwas zum Cavs Magic Spiel, was mir im Sinn gekommen ist, was ich jetzt gelesen habe. Evan Mobley auf Offense ist so, eigentlich so, Wie ich gegen Shaq oder so. Also es funktioniert nicht.
Ich kann aber sagen, er hat recht abgenommen. Ich weiss noch, wo er ein Rookie war und so alles so, Bro, der wird ja defensively der Goat sein und alles. Und
also und defensiv schon, ist ja, er sehr versatil, weißt, er kann aber offensiv nicht.
Er bringt wirklich, und ich habe das Gefühl, er begrenzt sich mega, weil ja, cool, du hast 30 Minuten einen Top-Verteidiger, aber 15 Minuten von diesen 30 Minuten macht er nicht viel, weil er ist am Offense.
Er hat jeden Fall ein paar nasty Blocks gehabt. Aber ich finde, ich kann so, mir ist gerade eine Analogie im Sinn gekommen. Er ist so ein bisschen der umgekehrte Chad Holmgren. Weil auf Defense kann er sehr gut Perimeter und sehr gut, also er kann überall zwischen dem Paint, Bucket und Perimeter verteidigen. Aber in Offense kann er eigentlich nur, und das auch nicht so hoch, auf höherem Niveau, in der Paint scoren. Und Wemby Chat ist eigentlich das Umkehrte, wo nur auf Defense eher in der Paint roamen und blocken tut. Und dann auf Offense hat er so seinen ganzen 3-Pointer, Midranger und Defense und Paint Scoring.
Ja, fair. Ich sehe den Vergleich, ja. Also oder wieder den Vergleich, ja.
Mhm.
Aber ich glaube, das beweist auch, dass einfach Offense wichtiger ist in der Liga, weil Chad Holmgren ist meiner Meinung nach jetzt schon besser als Evan Mobley. Also wenn man jetzt sagen würde, würdest du lieber einen Chad oder einen Evan Mobley auf deiner Mannschaft haben?
Ja, for real.
Ich glaube, Chad ist glaube defensiv besser wie Mobley offensiv. Also Chad ist ein guter Verteidiger. Ein sehr guter Verteidiger. Ja, Mobley ist terribel auf Offense. Also er gibt höchstens offene Layups und Dunks, aber allein schon beim Postgame hört es auf und ja.
Ja.
Vielleicht hätten wir ihn vor ein paar Wochen in unsere Most Overrated Draft in der Tour oder so, aber ja, zu spät für das.
Ja. Tja, mal schauen. Ich finde, sein Defense Perimeter ist eigentlich sehr gut und das ist das, was du irgendwie nicht erwartest. Es ist so wie ein OG Anunoby, einfach grösser und das hilft. Also, Größe hilft
ja, in dem Sinn. Ich frage mich echt, wie wichtig ist das? Weil meine Theorie ist, wenn du als Gegner weißt, okay, ihr Big ist mega gut auf Switches, dann sagst du, okay, ja, dann tun wir ihn halt nicht rein switchen, weißt du? So. Kann ich.
Ja, okay, weil Bro.
Du, er tut ja nur Perimeters guarden, wenn er halt effektiv dann geswitcht wird. Und wenn du jetzt als Big Man einen Screen setzt für den Guard, sagst du, okay, weißt du, aber dann setzt doch lieber der andere Big Man
den Screen. Aber ist auch ein sehr guter, weißt du, wenn er dann switcht, dann ist halt in der Paint und er roamt in der Paint und ist ein sehr guter Shotblocker. Also, das ist ein bisschen das.
Ja, das ist wirklich nützlich. Das gebe ich dazu, aber das mit dem Switch ist wie wenn du sagst so.
Ja, weißt du, wenn du es nicht kannst, wirst du rausgezogen als Shotblocker. Zum Beispiel
Gobert, das ist so.
Die Strategie mit Gobert ist, sie normalerweise versuchen die Leute ihn rauszuziehen auf dem Perimeter, damit sie dann Paint offen haben. Jetzt mit der Minnesota Timberwolves Mannschaft das funktioniert nicht so gut, weil alle Rotations extrem gut kommen. Es kommen immer auf den Punkt Double Teams und sie haben halt sehr viel Ballpressure drauf und das ist so wirklich anstatt sich Offense von anderen Mannschaften dominieren, die Defense und sagen, was sie machen, ist so wie die Defense von den Minnesota Timberwolves, wo der Driving Force ist, weil sie so viel Pressure machen, weil sie so hoch pick-upen, weil sie so hustlen. Und deswegen funktioniert das Schema so gut. Und deswegen ist auch die Absenz von Gobert nicht so wichtig gewesen, obwohl natürlich ist ein Starting Center, aber die Strategie funktioniert nicht, weil der Gobert, also nicht, es funktioniert nicht exklusiv, weil der Gobert ist, sondern weil alle anderen Verteidiger auch so lengthy sind und so viel in der Pressure machen, so viel Turnovers forcet. Und das ist nicht, also Gobert natürlich hilft viel hinten, dass du, wenn du einen Fehler machst, dann bist du dort, aber es ist halt auch nur, es ist nicht der Grund, warum die Defense funktioniert, sondern es ist ein Mechanismus mit der Defense.
Ja, was ich eben spannend finde, ist, Timberwolves haben die Towns auf Jokic als Primary Defender.
Ja, sie und Kyle Anderson in der Help, also wo der Gobert verletzt war, ist Towns gewesen. Und Kyle Anderson ist als Fünfter reingekommen und hat extrem gut seine Rotations gemacht, sein Double-Team-Help auf Jokic gemacht. Und er hat auch Saga von Gordon. Er hat auch gesagt, Gordon lädt im Shoot. Gordon 2 für 11 gewesen, gestern.
Hat aber sehr gut gestartet und ja, nachher
bergab. Ja, eben 2. Aber wenn du 2 von 3 machst, ist gut. Wenn du 2 von 11 machst, ist nicht so gut.
Genau, musst aufhören. Ist wie im Casino, musst aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja. Und, nicht, dass ich, ja. Also ich weiß natürlich nichts über Casino, aber...
Nein, ich habe das Wort auch, das hat mir ein Kollege erzählt natürlich, aber...
3 von 5 vom 3 ist gegangen, ist das gestern, 3 von 5 vom 3 und dann in der Paint, wo ist da? 2-Pointers, Field Goal Percentage, 8 von 14, habe ich das gelesen? Oh nein, Jamal Murray ist 3 von 18 gewesen, das war das gewesen. So
er hat vielleicht die krasseste Wende gehabt, weil in der Lakers-Serie, er ist so hin, er hat 2 Game-Winners getroffen in 5 Spielen.
Aber das ist für mich nicht ein Demerit von den Nuggets, das ist klar. Das ist klarer Merit von den Timberwolves. Also du hast auch gesehen, wie frustriert er ist, wie viel Pressure sie auf ihn gebracht haben. Sie haben ihn wirklich nicht breathen lassen. Das ist für mich nicht ein Jamal Murray-Negativer, sondern wenn dann eher ein Karl Malone-Negativer.
Mike Malone.
Mike Malone, ja, stimmt. Ja, Messi. Mike Malone negative, weil sonst, weil das, sie haben ihn nicht in der Situation gebracht, von diesen Double Teams rauszukommen oder von diesen extrem hohen Ballpressure rauszukommen. Also
ich stimme dazu, aber ich finde, ein Teil muss schon auch auf den Spieler tun. Also ich gebe dir recht, Minnesota verteidigt viel besser wie LA, aber ich finde, als Spieler musst du irgendwann einfach selber eine Lösung finden. Zum Beispiel Jokic hat gleich in Game 1 32 Punkte gejobbt und im Game 2 gleich 16 Punkte, 16 und 8. Er kommt gleich auf so akzeptable Deadlines.
Aber 7 Turnovers, letztes Spiel, das Spiel 4.
Okay, aber also. Bro, Jamal Murray, Bro, 3 von 18 vom Feld, Bro. 3 von 18. Also, das ist 16% aus dem Feld, Bro. Das ist ja schrecklich. 2 Assists, 4 Turnovers, Bro. 8 Punkte. Mhm. Und du bist der Clutch Guy of your team. Also, weißt du, das ist...
Ich würde dann noch gerne am Aaron Gordon sind plus minus noch Highlight. Der minus 3 Risk, das muss schaffen.
Boah, das ist, ja... Das ist crazy.
Ja.
Wollen wir zu unserem lieben Draft kommen? Oder hast du nichts zum Ergänzen?
Nein, ich habe nichts. Ich glaube nichts mehr zum Ergänzen. Also ich bleibe mit meinem Celtics Cavs Sweep. Jetzt werde ich sicher heute Abend hören, die Cavs. Also ich kann es 100% sagen. Aber ich bleibe mit meinem Celtics Cavs, Alter.
Sweep, ich habe Celtics in 5 auf meiner Predictions Bracket gemacht. Also ich bin recht confident noch mit dem, weil eben, wenn vielleicht, wie du sagst, Boston ein Spiel tankt. Dann würde es noch perfekt für mich passen, aber...
Ja, aber dann ist natürlich, das ist dann so ein bisschen so Insider-Trader, so Insider-Betting, wenn sie
reinkriegen. Genau.
Und das dürfen sie nicht. Den Döner gebe ich dann nicht mehr, Alter, wenn sie den, wenn das Spiel denken.
Ich muss einfach nicht meine E-Mails leaken lassen, die ich mit dem Celtics-Staff habe. Also, gut, Bro. Leo, wir machen jetzt einen Draft mit den hässlichsten Jumpshots in der Liga. Wichtig für alle, das ist nicht der schlechteste Schüsse oder der wenigste, ist einfach der hässlichste. Es hat Spieler da drauf, zum Beispiel auf meiner Liste, wo gute Dreierschützer sind. Aber einfach, wie es aussieht, wenn sie einen Dreier oder einen Freiwurf werfen oder was immer, sieht einfach krumm auf. Und das draften wir. Wer sieht am krummsten aus?
Ja.
Leo, ein Klassiker, schärfst du Papier?
Yes. Bist du ready?
3, 2, 1. Schere.
Stein.
Fuck.
Let's go. Let's go. Mit dem ersten Pick nehme ich einen Point Guard. Und dafür einen, der nicht nur einen schlechten Jumpshot hat, sondern auch nicht schiessen kann. Und das ist Ben Simmons. Das ist für mich, wenn du ihn anschaust, es ist einfach, der Bro kommt einfach nicht wirklich, wenn er jumpt. Und auf dem Jumper, er kommt nicht, es ist ein bisschen, einfach nicht geil. Und dass er dann noch Airboss trifft, das tut halt ästhetisch nicht helfen. Das
ist so, ja. Nein, ich muss sagen, Ben Simmons hat einmal oder ein paar Mal vielleicht schon drüber getroffen, hat auch wieder, wenn er so im Open Gym drüber trifft. Und der sieht wirklich nicht schlecht aus, muss ich sagen. Aber ich weiß schon, es hat auch so Phasen gehabt, wo er alles verlernt hat und dort gar nichts gecheckt hat.
Also, wenn du auch schaust auf der Free Throw Line, Alter, er lehnt ein bisschen hinterher. Ich habe so, ja, so gut, ich habe halt, gegebenlich habe ich Ben Simmons Free Throw Miss Compilation reingegeben. Aber
das ist, ja, das ist geil.
Das gibt sich vielleicht ein bisschen Bias, aber er ist immer so ein bisschen am Hinterlehnen. Und nein, es geht nicht. Also,
ja, fair. Also, ich habe nicht auf meiner Liste gehabt, aber es ist sicher einer, wo ich.
Jetzt wow, ich habe einfach meinen ersten Pick dann verschwendet, mit einem, den du nicht auf deine Liste hast.
Ich habe eben auch einen Point Guard. Ich habe gemeint, du nimmst jetzt den, aber ich finde, der Tyrese Halliburton hat
das einen sehr hässlichen Jumper. Das ist mein Backup-Pick. Ja. Das ist der, wo ich gesagt habe, er hat so einen Chicken, Chicken-Fuß. So.
Der Ben Simmons, es ist komisch, weil er lernt hin, aber es ist immer in so ein bisschen, die Idee ist die gleiche, wie man es beigebracht hat. Beim Halliburton, wenn er den Ball von sozusagen seinem Pocket auf vor sein Gesicht nimmt, er hat so ein bisschen Kurve drin und nachher hat er wie so einen Hitch in seinem Jumpshot. Und es sieht aus, als hätte er so eine Karotte im Arsch. Aber eben, wie vorher gesagt, er ist eigentlich ein guter Dreierschütze. Ich glaube, er ist bei Karriere ist er bei 39%, was eigentlich sogar sehr gut ist, vor allem für seine Pull-Up-Jumpers und nicht immer Wide-Open-Catch-and-Shoot-Jumpers. Also eben, er ist ein guter Schütze, aber es sieht einfach verdammt krumm aus und deswegen ist er mein erster Pick. Ja. Bei meinem zweiten Pick, der ist glaube ich auch ein bisschen gemimt worden und bekannt für einen hässlichen Jumper, aber es ist Mr. Draymond Green.
Ah, fuck, da wollte ich nicht.
Der hat so den Rucksack-Jumpshot. So, du hast wie das Gefühl, er hat einen Rucksack an, deswegen kann er seinen Rücken nicht wirklich bewegen und muss ein bisschen gegen vorne lernen, damit halt der Rucksack dort dran bleibt. Ja, er auch, ein bisschen streaky Shooter würde ich sagen, wirft jetzt auch schon weniger, aber ich weiß noch, Game 7 von den Finals gegen LeBron, wo er am Ende nachher verloren hat, hat er, glaube ich, 4 von 4 gestartet von 3, was wirklich crazy ist. Die ist also wirft er 39%, aber sonst über seine Karriere ist er bei knapp 32%, also wirklich eigentlich nie ein verlässiger 3-Point-Shooter gewesen. Aber dafür einer, der den Rucksack immer anhat, der immer den krummen Jumpshot hat.
Ja. Dann, ich habe meinen. Du siehst, du wirst da Trades gesehen, aber ich habe dann auch einen Guard da jetzt. Ich habe zwei Guards, wie ich glaube, Big Man hat hässlich. Also es ist einfach ein Big Man finden mit hässlichen Jumpshots. Das heißt, ich gehe jetzt für meinen Shooting Guard und dann meinen Small Forward. Ja, mein Shooting Guard ist. Drumroll please. Dillon Brooks.
Mensch, ich.
Er kommt auf gut, aber wenn du schaust, wie er seinen Ball hebt. Er schießt den Ball und dann sein Wrist fliegt auf der rechten Seite. Es ist
hyperspezifisch.
Aber sein Wrist, er schießt und dann geht so, sein Wrist tut so 90 Grad drehen auf der rechten Seite.
Okay, das stimmt. Das ist schon so.
Das kann ich irgendwie nicht akzeptieren. Aber das ist halt. Ich habe es mir einfach gemerkt, als ich gesucht habe, 2K Bad Jumpers. Vielleicht hat es einen Signature Jumper auf 2K oder so etwas.
Der 2K und, Jumper.
Und dann, ja, das ist natürlich nicht gut. Und auf der anderen Seite, das ist einer, den ich gestern gesehen habe, im Match, also ich habe es heute Morgen angeschaut, und Kyle Anderson, Bro, das ist damals im Jumpshot, ist so, er ist auch ein bisschen German Green, er faltet sich für so forwards. Also, sein Oberkörper faltet sich für verglichen mit seinem Bein. Und das, ich habe mir dann gerade gemerkt, ich so, okay, das muss man aufschieben für den Draft-Italik.
Weißt du, was mir vielleicht eingefallen ist? Weil eben auch Kyle Anderson, jetzt diese Saison wirklich nicht gut, aber letzte Saison 41% und bis in die Karriere 34% von der Juve, was akzeptabel ist. Vielleicht hat es viele NBA-Spieler, die einen hässlichen Jumper haben, sind aber gute Schützen, weil die meisten, die einen hässlichen Jumper haben, schaffen es nicht einmal in der NBA. Das heisst, die es schaffen, ist, weil sie gut treffen. Weißt du, ich meine, es ist irgendwie so eine...
Wenn sie die kleinen Positionen spielen, ja, oder,
ja. Ja, eben als Center, ja gut, dann hast du es halt, aber ist auch nicht so wichtig meistens.
Ja.
Weißt du, so Selection Bias, hä? Da...
Ja, fair.
Gut, mein nächster Guard ist einer, wo krumm steht, wenn er schießt. Also, man wird ja beigebracht, dass du mit deinen beiden Füßen richtig Korb schauen und deine Schultern auch und deinen Kopf auch und dass halt der Ball dann vor dir ist und dass du ihn vor deinen Kopf dann führen wirst Richtung Korb. Der Spieler steht angewinkelt. Ich glaube, er ist Linkshänder. Das heisst, er steht mit seiner linken Hüfte eigentlich fast zum Korb und seine rechte Hüfte schaut eigentlich zu seinem eigenen Korb zurück. Und er wirft dann halt wie den Ball von seinem Arm weg und nicht vor seiner Brust weg. Auch er kein schlechter Jumpshooter, das ist Mr. Campaign.
Okay.
Schießt über seine Karriere 37% von 3. Diese Saison sind sogar ganze Zeit 38%. Also wirklich kein schlechter Shooter, aber musst du wirklich mal das Video reinziehen, für die jetzt gerade präsent haben. Es ist einfach krumm. Also, er steht einfach schräg und es sieht mega fun aus.
Okay. Ich kann. Bin ich da, oder hast du
noch einen? Nein, ich habe noch einen zweiten Pick da. Hallo.
Da hast du
noch
zwei.
Okay. Gut, jetzt brauche ich eigentlich einen Small Forward oder einen.
Mhm.
Langsam einen Big.
Mhm.
Ja, ist jetzt vielleicht ein Oversized, ein Small Forward. Wobei ich könnte ja auch Draymond Age spielen, aber.
Bro.
Ja.
Okay, mal schauen.
Jetzt ist das Mr. Al Horford.
Okay. Wir sind doch ein bisschen Limit. Also, gut, Draymond Small Forward, das kann ich dir irgendwie halbwegs geben.
Das passt drinnen, Bro.
Ja.
Der Al Horford, also seine untere Hand sieht gut aus, sein Körper stand richtig Korb auch, aber was mich stört, ist seine Offhand, also seine linke Hand, erhebt den Ball von oben. Also ich habe das Gefühl, er drückt mit der linken Hand den Ball wie runter zu seiner rechten Hand. Und gibt dem halt wahrscheinlich einen komischen Drall oder so, aber wie gesagt, auch er, ein guter Jumpshooter, vor allem für seine Größe. Und was man ihm auch geben muss, ist, als er in die Liga reinkam, hat er gar keinen Dreier geworfen und hat es irgendwann einfach gelernt. Irgendwann hat er einfach angefangen, 3 pro Spiel werfen und das so 34%. Und jetzt ist er bei ganz 41-44% letzte Saison und ist ein guter 3-Point-Shooter, vor allem für seine Größe.
Okay. Fair. Ich habe einen anderen, der wegen dem gleichen Grund die gleiche Shot-Technik hat, wo seine Offhand ein bisschen über dem Ball ist, statt auf der Seite vom Ball. Oder schon eher. Und ich bin dann geschaut, es hat so einen ganzen YouTube-Short über Giannis Antetokounmpo Shooting Form. Und dann hat er 2x von 5. Das heisst, x ist schlecht.
2x von 5.
Weil er hat der Positive, den er macht, er hat einen Follow-Through, er hat keinen Thumbflick und seine Base ist stark, aber sein Ellbogen ist anscheinend zu weit hinten und eben das was wichtig ist, seine linke Hand ist auch über dem Ball, also oben. Und das sieht natürlich auch sehr aus und wir wissen alle, Ästhetik ist wichtiger wie 3-Point-Percentage. Und ja, das ist nicht gut. Auf der anderen Seite, Bro, einer, der aber Elite schießt, den ich auch gestern gesehen habe, aber eine hässliche Form hat, das ist mein Center, Nikola Jokic. Die Katapult.
Ja, wirklich, der Katapult ist aus da.
Und ich glaube, das braucht keine Explanation. Er fängt von hinter seinem Rücken an, anschiessen, Mann, und dann er release so hinter seinem Kopf. Ja.
Ja, aber was ich ihm aber geben muss, ist, sein Jumper ist einfach unblockable. Ich habe glaube noch kein Spiel gesehen.
Ja, doch, vorhin haben sie Blocker
gebraucht. Okay, das kann sein, vorhin, aber wenn du 1v1 spielst und den Gegner vor dir hast, dann blockst du das Zeugs einfach nicht. Also, der Ball ist hinter seinem Kopf. Das heißt, wenn du zum Ball willst greifen, hast du den Kopf hin und hast gerade das Foul abgezogen. Und ja, dann tut eigentlich der Ball recht über seinen Kopf verliessen, nicht mal vor seinem Kopf. Also, ja. Hard to block, aber ich stimme dazu, wirklich sehr, sehr hässlich. Aber ja, irgendwo durch auch effektiv.
Aber Bro, wie Fust, es funktioniert.
Es funktioniert, genau. Machen wir noch Six Mans oder.
Ja, also, es wird eh so ein Six, so Backup Center, wird es oder so sein, oder?
Ja, ich habe jetzt eben eigentlich einen Shoutout genommen, einen Guard.
Okay.
So ist das ein Spieler, der in College sehr, sehr gut war von 3. Sehr hoch gedraft worden ist. Und auch einen schönen Jumper gehabt. Und dann, als er in die NBA reinkam, hat er sich schief verletzt, hat dort die Verletzung weiterspielen. Hat durch das irgendwie komplett seinen Jumper verlernt und irgendwie auch sonst mit allen Problemen gehabt. Und jetzt hat er sich wieder ein bisschen gefangen, muss man sagen.
Okay,
und zwar ist das Markelle Fultz.
Okay.
Ja, ihr habt sicher schon gesehen, der hat ja eigentlich wirklich so einen Pump-Fake in seinem Jumpshot gehabt und einen Hitch und einen Double-Clutch und alles Mögliche. Ja, trifft ihn überhaupt nicht gut. Jetzt vielleicht mal 27% über seine Karriere. Und ja, also ich finde es wirklich schade, weil der hat einen brutal geilen Jumper in College. Also ich könnte das schon mal googlen. Der ist wirklich.
Evolution gehabt, nicht Evolution.
Ja, und er ist auch coming out of college, ist er in einer stacked Draft Class mit Lonzo Ball, De'Aaron Fox und wer auch immer es dort noch damals geht, ist er immer der Consensus Nummer 1 beste Spieler Pick gewesen. Und jetzt ist er bei weitem nicht das geworden. Also eben De'Aaron Fox allein schon viel besser Spieler als in der Draft Class und ja, schade, aber nicht für meinen Draft.
Ich habe da es mein 6. Pick ist, habe ich halt ein Meme-Pick, Bro.
Ui.
Ich weiß nicht, ob der akzeptierst, aber ich habe einen hässlichen Jumpshot, aber nur literally einen hässlichen Jumpshot, weil es ist ein Jumpshot von jemandem, der hässlich ist. Ich habe Boban.
Boban. Ja, aber er hat sonst auch keinen schönen Jumpshot, aber...
Ja, du kannst ihn nicht kategorisieren, weil es ist kein Jumpshot. Er ist auch so ein Layup für ihn. Du bist so dort. Aber trotzdem, ich habe es eben lustig gefunden, weil... Haha, ästhetisch, Boban hat sehr lustige Ohren oder was auch immer, hat eine riesige, riesige Hand und so. Das ist,
ja, aber er ist ein riesiger Typ.
Mhm. Ja, also er ist eben, er ist eher so ein Oversized, so Big Hero 6 mäßig, so ein Oversized Puffy Friend. Aber,
genau, ja. Friendly Giant.
Genau, Friendly Giant. Aber gut, ich würde sagen, mit dem haben wir es, oder?
Ja, wir schließen mit dem ab. Danke vielmals fürs Zuhören. Bleib gesund, geniessen die Basketball, vor allem jetzt in den Playoffs, nur noch 4 Serien. Das Zeug vergeht noch schnell, also schaut die, geniessen die. Bis nächste Woche.
Ciao zusammen.
Ciao.